Die Gemeinde Jesu. Wie betrachten wir das? Wie schätzen wir das ein, was die Gemeinde ist, was es betrifft? Und heute möchten wir wieder in unsere Serie über die Apostelgeschichte einsteigen und stellen wir fest, dass wir seit ein paar Monaten in der Apostelgeschichte nicht gewesen sind und irgendwie konnte ich nicht einfach so einspringen in Apostelgeschichte 13, sondern bin ich bei Apostelgeschichte 1 bis Kapitel 12 hängen geblieben. So werden wir heute eine Wiederholung haben. Das heißt, wir werden einen Überblick bekommen von der ersten Teil von der Apostelgeschichte und vor allem mit dem Thema Gemeinde und was die Geschichte, Apostelgeschichte uns von der Gemeinde erzählt. Also ich möchte aufschlagen dann Apostelgeschichte Kapitel 1, Apostelgeschichte Kapitel 1, das heißt wir werden 12 Kapitel schaffen heute. Und das ist schon eine Herausforderung, weil wir sowieso kürzere Zeit haben mit Abendmahl. Aber wir möchten schon einen Überblick bekommen und auch einfach von Gott lernen, was er uns sagen möchte. Apostelgeschichte Kapitel 1. Und so fängt Lukas an mit Worten, die wichtig sind für unsere Anfang von Gemeinde zu lernen. Er sagt im Kapitel 1, Vers 1, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist befehlen hatte. Diesen hat er sich, auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen, lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. In kurzen, am Anfang Apostelgeschichte, die ersten Worte, merken wir, dass eigentlich das Buch Apostelgeschichte ist nicht ein Anfang von eines Buches, sondern es ist die Geschichte, ist die Fortsetzung einer Geschichte. Lukas hat zwei Bücher in der Bibel geschrieben. Er hat das Lukas-Evangelium geschrieben, das Werk Jesu auf der Erde. Er hat gerade erwähnt, dass er diesem Theophilus dann erzählt, er hat alles geschrieben, er war wie ein Historiker, hat er dann die Sachen zusammengestellt. Er hat nicht, so viel wie wir wissen, nicht Jesus Christus persönlich begegnet. Aus irgendwelchem Grund. Er ist wahrscheinlich woanders aufgewachsen. Er war Arzt und hat dann eine Geschichte geschrieben, historische Geschichte, um die Geschichte Jesus zu erzählen. Und das hat er gemacht in Lukas Evangelium. Eine von natürlich vier Evangelien mit verschiedenen Betonungen. Aber jetzt geht die Geschichte weiter. Das heißt, dass wir denken an Jesus, dass er gekommen ist. Wir denken an die ganze Weltgeschichte. Dann wir feiern das, haben das in Weihnachten gefeiert, dass Jesus gekommen ist, dass die Menschwerdung Jesu und dass er dann gewachsen ist und dann gelebt hat und hat gedient und gelehrt und dann ist gefangen genommen, ist dann getötet worden, am dritten Tag wieder auferstanden und ist in den Himmel gefahren. Und zwar jetzt vor 2000 Jahren. Und wir denken, okay, es ist geschehen. Punkt aus. Aber ich möchte hier feststellen, die Geschichte Jesu geht weiter. Und zwar nicht nur in ein Buch Apostelgeschichte Kapitel 1 bis 28 und dann, okay, abgeschlossen und jetzt sind wir in Lehren irgendwo in der Geschichte, müssen eigentlich nur durchkommen, sondern das Leben Jesu geht weiter bis heute. Und das ist deswegen, wenn du von Ende von Apostelgeschichte siehst du keinen guten, festen Abschluss, wie ein Buch normalerweise macht, sondern er sagt zum Schluss aus Paulus, dann der Apostel von Jesus weitererzählt hat. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus betreffen, mit aller Freimütigkeit, ungehindert. Ende. Das Wort Gottes und das Leben von Jesus Christus ist nicht bei der Himmelfahrt Jesu zum Ende gekommen. Es ist eigentlich angefangen. Aber wie denn? Weil Jesus ist nicht mehr hier. Wer von euch hat Jesus Christus auf die Erde gesehen? Keiner von uns. Einen von meinen Kindern hat neulich mir gefragt, hey, wie wäre das eigentlich, wenn Jesus noch auf der Erde wäre? Habt ihr das überlegt? Wenn Jesus so weiter hier dient und so. Wir würden höchstwahrscheinlich nicht hier sitzen wollen. Wir wollten vielleicht in Jerusalem oder in Galiläa, wo er ist, wir wollten ihm begegnen, gell? So wäre es. Aber er will sagen, ja, aber er ist nicht mehr hier. Ich möchte sagen, doch ist er hier. Nicht nur in seinem, durch seinen Geist, sondern er ist hier heute durch das, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Er ist hier durch in seiner Gemeinde. Das möchten wir kurz feststellen, wenn wir das sehen in Epheser Kapitel 1, Verse 20 bis 23, sieht man das. Epheser 1, Vers 20, das ist ein ganzer Brief, das über der Apostel oder den Gemeinde geht, sagt er von Jesus, Jesus ist hoch, er ist auferstanden worden, in Vers 21, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Er wird hier Leib Jesu. Wir sind als Gemeinde hier genannt Leib Jesu. Der Leib von Jesus Christus. Nun, hier habe ich mich erwischt. Und zwar, es gibt in der Bibel viele Gleichnisse, okay, Beispiele. Dinge, die uns erläutern, als Beispiele, okay, für eine Lehre. Okay, Dinge in dem Ackerfeld und dem Samenkorn. Okay, das ist dann das Wort Gottes in dem Herzen von Menschen. Und wir denken manchmal an den Leib Christi genauso. Es ist ein Gleichnis. Okay, und in dem Sinn wirkt es wie ein Gleichnis, weil wir als Leib funktionieren sollten. Gell? Aber was du hier feststellst, er benutzt hier kein Gleichnis, sondern er erzählt uns eine Tatsache. Er sagte, die Gemeinde, die sein Leib ist. Noch eine Stelle. Kommen wir zurück dazu, hoffentlich. 1. Korinther 12, Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus ist ein Leib. Und er spricht hier von der Gemeinde. Gleiche Stelle, 1. Korinther 12, Vers 27. Ihr aber seid Christi Leib. Er spricht hier zu dem Korinther-Gemeinde und sagt, es ist nicht nur ein schönes Gleichnis, ihr seid tatsächlich der Leib Christi. Wo ist Jesus, unser Haupt? Wo ist er? Ihr dürft antworten. Normalerweise in Predigt nicht, aber wenn ich frage so, dann schon. Wer ist Jesus? Es war im Himmel beim Vater. Zum? Vor euch. Zum Rechten des Vaters, gell? Er sitzt. Wo ist sein Leib? Hier. Ich möchte uns wirklich auf den Herzen legen. Ihr aber seid Christi Leib. Er spricht zu der Gemeinde in Korinth. Und er möchte die Wichtigkeit schildern, wie ihr Verhalten miteinander ist, was sie war durcheinander, Gemeinde, ne? Parteien und alles. Er sagt, hey, ihr seid Christi Leib. Das heißt, Jesus sitzt zum Rechten des Vaters, unser Haupt, aber seine Hände und Füße, sein Leib sind wir. Und das ist, was er dann uns zeigt und schildert durch Geschichten in Apostelgeschichte. Das, was wir sind, die Gemeinde Jesu Christi, ist sein Leib. Und wie er in diesem Zeitalter auf die Erde aktiv ist. Die Gemeinde Jesu Christi ist sein Leib, und soll man es hier schreiben, und ist, wie er in diesem Zeitalter auf die Erde aktiv ist. Sorry. Manchmal mein Deutsch. Wisst ihr was? Ich schreibe das, ich sehe nichts, und dann, wenn ich auf den Leinwand kommt, dann merke ich, dann sehe ich Fehler. Vielleicht soll ich hier in der Gemeinde stehen und das anschauen, erst vor dem Gottesdienst, und dann werde ich alle Fehler merken, weil es so groß geschrieben wird. Keine Ahnung. Aber danke für eure Geduld. Okay? Das ist in diesem Zeitalter, das heißt in Gemeindezeitalter, okay, seit Pfingsten, ist, wie er auf die Erde aktiv ist. Wir denken oft an Jesus' Aktivität, wir denken, ja, okay, er ist König aller Könige, er wirkt in dem Herzen in große Königshöfe und in Kriegsfelder unter Menschen und in einzelnen Menschen. Und ja, auf alle Fälle ist er da am Wirken. Okay? Aber wo Gottes Brennpunkt in die Zeitalter jetzt ist, wo er wirklich sich darauf konzentriert, ist in seiner Gemeinde, in den Ortsgemeinden weltweit. Man sieht das, ich denke, verstehen wir das einfacher, wenn wir das im Alten Testament schauen. Wo war Gott am Wirken im Alten Testament? Hauptsächlich. Was würdet ihr sagen? Was? Ja, okay, im ganzen Alten Testament, aber in der Welt. Auf der Weltkugel, wo war er, was war sein Brennpunkt und wo war er am Wirken? In Israel. Okay? Israel war sein Volk. Ne? Natürlich hat er unter anderen Könige gewirkt und es gibt schon Ausnahmen. Aber die Ausnahmen bestätigen die Regel. Okay? Und zwar, Gott hat durch Israel gewirkt. Wenn du ein Teil Gottes Werk sein wolltest im Alten Testament, musstest du dich dem Volk Gottes anschließen. Ne? Da haben sie sich posolisiert und so weiter mit sehr wenigen Ausnahmen. Wie ein König oder ein General zum Beispiel, die bei den Syrern geblieben ist, der Naaman, okay, oder so weiter. Aber das war, wie sie Gott begegnet haben. Im Neuen Bund, nach Pfingsten, ist es in der Gemeinde Jesu, wo Gott am Wirken ist, wo Jesus wirkt. Und das deswegen, Apostelgeschichte geht's, dreht sich um die Gemeinde. Nicht nur um Einzelnen, sondern die kommen zum Glauben und gehören zu einer Ortsgemeinde. So, der erste Punkt, der Leib Christi. Also wir können hier schauen, kurz ein bisschen bildlich zu sehen, wie das ganze Buch von Apostelgeschichte ausgelegt ist. Kapitel 2 bis 8 geht es um Jerusalem. Weil in Apostelgeschichte 1 vers 8 sagte, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem. So ist angefangen, in der Pfingsten, ne? Jerusalem sind Tausende zum Glauben gekommen und die Gemeinde ist groß gewachsen. Erste 8 Kapitel dreht sich um Jerusalem. Aber dann kam Verfolgung. Und dann ist es verbreitet worden in Judäa, in Samaria. Das heißt, die ganze Gegend umherum, sie wurden gezwungen rauszugehen. Die mussten ihre Häuser verlassen, alles verlassen und sie haben das Wort Gottes mitgenommen. Und haben dann Jesus verbreitet in der ganzen Gegend, südlich und Norden. Das sagt er eigentlich am Ende. Könnt ihr selber schauen in Kapitel 8. Ende Kapitel 8, nach der Steinigung von Stephanus. Entschuldigung, Kapitel 8, Vers 1. An jenem Tag an entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in den Landschaften von, ausgerechnet, Judäa und Samaria zerstreut. So, ihr werdet mein Zeugen sein. Gottes Plan geht weiter durch Verfolgung. Und dann zum Schluss, Kapitel 13 bis 28, wo wir nächste Woche anfangen würden, durch die ganze römische Kaiserreich. Das ist nicht wissenschaftlich gemalt, sondern ich habe einmal versucht, schauen, wo in Apostelgeschichte das Wort Gottes ausgegangen ist. Und natürlich bis heute in die ganze Welt, auch auf den Inseln, im Pazifischen, im Karibik und in Brasilien und in Australien ist Gottes Wort weiter ausgedrungen, in dem Herzen gedrungen von Menschen. Und da sind auch Ortsgemeinden entstanden. Nun ist die Frage, wie passiert so ein Wunder, dass Menschen so von Jesus hören? Der Leib Christi, wie unser Leib, okay, dein Leib, dein Körper, muss animiert sein. Muss Leben haben. Und Apostelgeschichte 2 erzählt uns, dass der Leib Christi wird von Geist Gottes animiert. Es wird vom Geist Gottes animiert. Kapitel 2, wir sehen Pfingsten. Jesus hat eigentlich Kapitel 1, Vers 5 gesagt, ihr werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Da spricht er nicht von der Wassertaufe, sondern dass der Geist Gottes auf allen Christen kommen wird. Und das ist wirklich der Schlüssel, was in dem neuen Bund passiert ist, am Pfingsten, dass alle Menschen haben von Jesus den Heiligen Geist bekommen. Alle, die an Jesus glauben. Das haben wir Freitag betrachtet, Entschuldigung für die, die Freitag da waren. Aber das ist im Neuen Bund, was Gott vorhatte. Im Alten Testament ist der Heilige Geist tätig geworden. Er hat gewirkt, aber unter Einzelnen und auch zeitlich begrenzt. Okay? Es gab einen Simson, hat Kraft bekommen, okay? Wirklich Kraft, okay, vom Heiligen Geist, um eine Aufgabe zu erfüllen und das Volk Gottes von den Philistern zu befreien. Und dann ging der Geist Gottes weg von ihm. Auch auf manche Ungläubigen kam er, wie Saul und David. Aber es war nicht auf allen Gläubigen und war nicht ständig. Aber jetzt ist anders. In Apostelgeschichte 2 sagt er, Kapitel 2, Apostelgeschichte 2, Vers 18, dass ich von meinem Geist, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Okay? Wird kein Unterschied gemacht zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Männern und Frauen. Der Geist Gottes kam auf allen. Das heißt, wenn du heute Jesus als deinem Herrn kennst, hast du tatsächlich den Geist Gottes voll und ganz. Er wohnt in dir und animiert dich, animiert seine Gemeinde. Und deswegen sagen wir, der Heilige Geist animiert die Gemeinde, weil das ist genau, was geschehen ist. Jesus hat versprochen, Johannes 14, er sagte, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der bei euch ewig bleiben wird. Das ist der Geist Gottes. Jesus, ist interessant, kann ich nicht genau erklären, warum, aber Jesus war er auf die Erde, während er auf die Erde war, okay, war der Geist Gottes hauptsächlich im Himmel. Hat auch gewirkt, hat Jesus gesalbt und geholfen, gestärkt, aber war er im Himmel, weil Jesus sagt, ich gehe zum Vater, aber ich sende den Heiligen Geist. So, zwei Personen der Gottheit bleiben unter sich, vielleicht deswegen, weil sie Gemeinschaft unter sich haben. Da ist schon ein Geheimnis. Aber der Geist Gottes wirkt jetzt auf der Erde, hauptsächlich. Und Jesus durch ihn wirkt. Er hat gesagt, ihr sollt nicht traurig sein, wenn ich in den Himmel fahre, sondern ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, Jesus sagt, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Jesus Christus hat den Geist Gottes gesandt. Er wohnt in jeder Christ. Er wohnt unter uns. Gottes Geist macht keinen Unterschied. Er bleibt bei uns. Er ist bei uns in Ewigkeit. In der Gemeinde Jesu bleibt er bei dir in Ewigkeit. Er wird nicht von dir weggehen. Er bleibt in dir. Nicht wie David im Alten Testament. Nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir. Im Neuen Bund ist es anders. Und er befähigt uns, er befähigt dich, für Gott zu leben. Dass du im Glauben wächst, dass du Veränderungen erlebst, dass du die Frucht des Geistes in deinem Leben hast und dass du auch vor allem ihm und deinem Nächsten dienen kannst. Nun, was passiert, wenn gläubige Menschen mit Gottes Geist erfüllt sind? Was passiert in einer Gemeinde, die vom Geist Gottes animiert wird und sich dem Heiligen Geist übergeben und von seiner Kraft geführt werden? Das sieht man in Kapitel Apostelgeschichte 2, in den letzten Verse. Erstmal Kapitel 2, Vers 41. So eine Gemeinde wird wachsen. In diesem Fall war es gewaltig. 3000 Seelen wurden hinzugetan. Wir müssen uns nicht vergleichen, das ist eine Gefahr, dass wir uns vergleichen und sagen, es muss immer so sein. Okay? Es gibt Zeiten, wo Gott wirkt stark und wo er langsamer wirkt. Ich sage langsamer nach unserer Welt. Ist er? Aber Menschen werden sich bekehren. Liebe Geschwister, wenn wir mit Gott des Geist erfüllt sind, wenn wir nach dem Geist Gottes uns führen lassen, jeder von uns persönlich und gemeinsam in seiner Gemeinde, werden anderen das merken, weil Jesus in uns wirkt durch seinen Geist. Und sie werden sich auch bekehren zu seiner Zeit. Also ich möchte hier kurz bemerken, die wachsenden Zahlen, 3000 auf einmal, wie ist das geschehen? Haben sie ein ganz schönes Programm gemacht in der Gemeinde, um Menschen anzulocken, dass es ganz unterhaltsam ist, dass alles so perfekt ist? Okay. Ich komme aus den Staaten, okay, bekannt für Marktlücken und ja, alles verstehen, ne? Und das ganze Marketing, ne? Was auch hier ganz stark wird, Werbung und so, okay? Okay, wir wollten uns nicht schlecht benehmen oder ja, keine schwarz malen, das meine ich nicht absichtlich, aber ist es Gottes Wille, dass wir einfach mit weltliche Werbung machen, es einfach Leute so anlocken. So ist die Gemeinde Jesu nicht angefangen. Was hat Petrus gemacht? Hat Jesus gepredigt, gekreuzigt, auferstanden. Jesus ist derjenige, der Menschen rettet. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. 1. Korinther 1, Vers 21. Paulus sagt, denn war ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Die Torheit der Predigten. Okay? Kein Kompliment zu der Prediger. Okay? Das heißt, ich bin ein Tor hier. Okay? Okay? Manchmal mehr als andere. Ne? Aber das ist die Torheit. Die Welt sagt, nee. Predigen, das bringt nichts. Man muss die Leute anlocken, man muss die Leute so schön ansprechen, so, okay? Die Torheit der Predigt ist, wie Gott Menschen rettet. Deswegen ist die Predigt der Brennpunkt, Mittelpunkt unseres Gottesdienstes, ist der wichtigste Stunde des Gemeindelebens, ist das die Torheit der Predigt, die Torheit der Prediger, aber die Weisheit Gottes in uns wirkt. So war es am Anfang, so ist es heute. Römer 1, 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus, es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Gläubigen glauben. So wichtig, Geschwister, dass wir das überzeugt sein. Das Wort Gottes ist das, was wirkt. So, die Gemeinde Jesu wird animiert von dem Geist Gottes. Zweitens, der Leib Christi wächst und wirkt in Einmütigkeit. Wenn der Geist Gottes wirkt, wird die Gemeinde in Einmütigkeit wachsen. Dieser Verse sagt er im Vers, eigentlich ab Vers 42, nicht 37, 42. Sie aber, diese Neubekehrten, verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Wir haben die vier Säulen der Ortsgemeinde, die Lehre. Haben wir gerade erwähnt. Die Gemeinschaft, das heißt, sie waren miteinander. Sie haben nicht nur die Predigt bekommen und jeder liest das zu Hause, macht Gedanken und dann wird in Jesus wachsen, sondern gemeinsam unterwegs. Sie haben das verharrt auch in der Gemeinschaft. Das war das Wichtigste in ihrem Leben, war das Zusammensein, das Zusammenkunft von den Geschwistern, damit sie wachsen. Wenn der Geist Gottes in uns wirkt, liebe Geschwister, er drängt uns. Er schiebt uns, zusammen mit den Geschwistern zu sein. Okay. Wie ein Kind, der gern sieht, dass die Eltern zusammen sind. Er schiebt die Eltern und sagt, komm, ja, bringe Zeit miteinander. Okay. Der Geist Gottes sagt, hey, ihr braucht einander. In der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, das ist Abendmahl, was wir heute auch feiern. Das ist eine Funktion der Gemeinde. Nicht eine Funktion, dass jeder Christ für sich macht, sondern es die Gemeinde betrifft. Und in den Gebeten. Sie haben verharrt im Gebet. So wichtig, dass wir zusammen beten. Dass wir gemeinsam kommen, zu unserem Haupt kommen. Man sieht, der Leib Christi vor Ort macht sichtbar das, was Jesus Christus im Himmel haben will. Sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Und das fängt in der Ortsgemeinde an. Es gibt noch einen Punkt, und zwar nicht in diesen vier Säulen, sondern wenn man so verharrt in der Lehre, Gemeinschaft, Brechen, Bositz, in den Gebeten, werden wir auch einander dienen. Und das können wir selber schauen in Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 32, jetzt ein bisschen weiter hier, wo die Gemeindeleben geht weiter. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, waren ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein ihr eigen sein, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und Vers 34, denn es war auch keine Bedürftige unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis der Verkauften und legten nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie eine Bedürfnis hatte. Man sieht, die Gemeinde Jesu wirkt in Einmütigkeit und sie haben ihre weltliche Güte mit offenen Händen zur Verfügung gestellt, haben einander geholfen, haben einander gedient. Sie waren eine Familie. Sie waren füreinander da. So wirkt der Leib Christi auf die Erde. Nun, wir machen schon schneller die letzten paar Punkte, nur ganz kurz. Und zwar, wo Wachstum stattfindet, wo Menschen sich bekehren, wo sie auch dienen, es wird auch Herausforderungen in der Gemeinde Jesu geben. Und deswegen in Kapitel 5, du hast verschiedene Herausforderungen. Eine ist innerhalb der Gemeinde. Die Tatsache ist, Gemeinde Jesu, wir haben das schön beschrieben, aber es gibt auch Probleme, die auftauchen in Gemeinden, oder? So war es auch in der Apostelgeschichte. Es gibt einige, die sagen, wow, wenn ich so diene, kriege ich Aufmerksamkeit. Alle sagen, wow, was für ein toller Christ, der Geist Gottes wirkt in dir. Und sie sind Opportunisten und nehmen die Gelegenheit, was für sich zu nehmen. Okay? Wenn ich Jesus reif werde, dann alle sagen, was für ein toller Christ bist du. Kennen wir das alle, oder? So ein Gedanke. So ist es in Kapitel 5. Hananias und Sapphira haben das bemerkt. Sie wollen Teil daran haben. Sie wollen die Aufmerksamkeit haben und haben dann betrogen. Und gesagt, naja, wir machen was für den Herrn, aber es war nicht so ehrlich. No? Und Petrus hat gesagt, hey, ihr hättet das so teil machen dürfen, aber nicht, um zu profilieren in der Gemeinde. So gefährlich. Geschwister, für mich, für dich, dass wir nicht profilieren und kommen und sagen, was für ein toller Christ bin ich. Wir sind nicht. Nein. Wir sind wirklich nur Sünder, die Gottes Gnade erfahren haben. Und dass wir unser Ego vor der Tür stehen lassen, kommen zusammen als Geschwister und einander dienen, einander helfen, in Demut. Das ist die eine Herausforderung. Es gibt auch natürlich die Verfolgung, der kommt. Sie haben Widerstand erlebt von dem Juden. Jesus hat gesagt in Johannes 15, Vers 22, gedenkt des Wortes, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Es kommt Verfolgung. Und die Gemeinde, die Aposteln, müssen fest bleiben. Und das haben sie auch gemacht in Kapitel 4 und 5. Kapitel 4. Sie haben festgeblieben. Sie haben gesagt, hey, es gibt in keinem anderen das Heil. Auch keinen anderen Namen unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es ist alles Jesus. Und sie haben sie bedroht. Und in Vers 19, Kapitel 4, Vers 19, Petrus und Johannes antworten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. So blieben sie fest. Und Gott ruft uns, fest zu bleiben, auch wenn die Welt uns dagegen steht. Es wird auch gesteinigt werden. Und aber in allem, liebe Geschwister, merken wir, kurz vor Apostelgeschichte 13, alle Feinde oder viele Feinde, auch der größte Feind von den Juden oder von den Gemeinden, Saulus, wird von Gott besiegt. Gott hat ihn bekehrt und er wird der Hauptrolle spielen in der Gemeinde Jesu ab Kapitel 13. Wir sehen, Gott ist Sieger und er ist Sieger auch in unserer Gemeinde. Er möchte Sieger sein in meinem Herzen und deinem Herzen. So die Anwendung für uns, die Gemeinde Christi, ist, wo Gott auf die Erde aktiv ist heute. Betrachten wir die Gemeinde Jesu, wie Gott das betrachtet. Okay, sehen wir das als, ja, als schöne Sache, okay, als Christ, und dann kann man in Gemeinde sein. Wie die Bibel das betrachtet, jeder Christ hat eine Gemeinde. Jeder Christ hat das wichtig gefunden und das ist, wo sie auch gewachsen sind. Und das hat Caleb dann vorgelesen in Epheser 4, dass wir die volle Mannesreife erlangen, ist nur möglich, dass wir reif werden, im Glauben wachsen, ist nur möglich, wenn wir Teil seines Leibes vor Ort sind, dass wir das merken, dass wir da Wachstum erleben und dass wir sagen, wo ist mein Platz in der Ortsgemeinde, wo ich das sehe, wie Gott es sieht, dass er in mir wirkt. Und dass wir schätzen und wahrnehmen, wie Gott wahrnimmt, seine Gemeinde und in diesem Zeitalter. Zeit ist fortgeschritten. Ich möchte mit uns zum Schluss der Predigt beten. O Herr, wir danken dir, dass du gekommen bist, als du als Mensch gelebt hast, zu uns gestorben und auferstanden bist und dass du dich für uns interessierst, nicht nur um uns zu helfen, sondern du bist unser Haupt. Wir sind dein Leib. Lass uns, Herr, auf dich hören als unserem Haupt. Es geht um dich. Es geht um deinen Willen, deine Wahrheit. Und lass deine Gemeinde weltweit, jede Ortsgemeinde, lass sie wachsen, lass sie gedeihen. Stärke du sie, bewahre du sie. Stärke unsere Gemeinde. Lass uns wachsen im Glauben. Und Herr, dass wir vor allem in dir wachsen. Auch, dass Menschen sich bekehren und zu dir finden. O Herr, wir wollen treu bleiben. Lass uns auch das erleben, dass Menschen sich bekehren und dir folgen und auch im Geist Gottes bekräftigt leben. Mach das, Herr, zu deiner Ehre. Amen.